Moin, Servus und Hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast die Stammgäste Sven Jösting und Stefan Krick mit einer neuen Wasserstoffaktienanalyse. Dieses Mal im Check das amerikanische Hybrid-Truck-Entwicklungs- und Designunternehmen Nikola Motors. Gegründet im Jahr 2014 in Salt Lake City und erst im letzten Jahr an die Börse gegangen. Über den wilden Ritt dieser Wasserstoffaktie spreche ich nun mit Sven und Stefan. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis: Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und zu guter Letzt, bevor es nun wirklich losgeht, noch der Tipp an alle Zuhörenden: Wer noch keinen Online-Broker hat, der findet auf Börse N ein magentafarbenes Banner mit der Aufschrift Depot eröffnen. Beim Klick auf dieses Banner kommt ihr auf einen Artikel, in dem wir euch die besten Online-Broker vorstellen und ihr diese miteinander vergleichen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinen Stammgästen Sven und Stefan.
Ja, moin Stefan, moin Sven.
Hallo Markus, grüß dich Stefan.
Ja, hallo euch beiden.
Leider geht es die letzten Tage ja mit den Wasserstoffaktien runter. Ob das jetzt ein wasserstoffspezifisches Problem ist oder ob es generell der Zinsentwicklung und den Börsen geschuldet ist, verrät uns vielleicht am Anfang am besten mal der Sven.
Ja, sagen wir so, es gab in den letzten Jahren einen gewissen Unglauben, was da alles passieren kann in diesem Sektor. Also viele Aktien, die vor 1, 2, 3 Jahren gestartet sind, wenn ich an Ballard Power, den Weltmarktführer, denke, der lange Zeit 1, 2, 3 Dollar notierte, dann sich auf das Niveau um die 10 Dollar im letzten Jahr bewegte und dann von 10 sehr kräftig auf 20 und von 20 dann im Laufe Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres sogar auf über 40 Dollar ging und heute bei 20 Dollar wieder steht. Also langfristig alles okay, kurzfristig natürlich Schock, dass so eine Aktie sich so entwickelt. Gleichermaßen sind nur gute News passiert oder geschehen. Also die Firma hat ja Kapital eingesammelt über Board Deals, hat 1,3 Milliarden Dollar auf dem Konto, verschiedene Partnerschaften weltweit initiiert in unterschiedlichen Märkten. Also was ich sagen will ist, da ist im Augenblick eine Übertreibung da nach unten, die ich eigentlich schon wieder als Basis für Käufe oder Verbilligungen ansehe, wenn man da viel höher eingestiegen ist. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge News. Ganz kurz nur streife ich Bloom Energy, die ja Brennstoffzellenkraftwerke bauen. Da gab es gestern eine Kaufempfehlung von der Wells Fargo Bank beziehungsweise dem Analysten der Bank. Der sieht die bei 43, sagt, das ist die billigste Brennstoffzellenaktie, Wasserstoff, weil die haben ein bestätigtes Geschäftsmodell mit hohem Wachstum. Ja, am Freitag vorher war der Analyst von JP Morgan, der sieht die bei 36 Dollar. Das muss man ins Verhältnis setzen von aktuell 22, 23 Dollar. Also was wir sprachen kurz auch vor dem Podcast darüber. Es kann auch sein, dass Interessen da sind, dass man die Aktien aus diesem Bereich drücken will. Die Konkurrenz aus dem Elektromobilitätsbereich über die Batterie ist sicherlich durchaus ein Thema. Aber es kann auch sein, dass vielleicht man Unsicherheit verursachen will und auch bestimmte Stop-Loss-Limits vielleicht getriggert werden. Das heißt, wenn bestimmte Marken, wo jemand seinen Verlust begrenzen will, dass, wenn der unterschritten wird, dann die Aktie verkauft wird. Das kann natürlich manchem Hedgefonds, Trader oder auch Shortseller recht sein, weil er genau dann in dieser Unsicherheit seine Position entweder eindeckt oder aber eben billig kauft in größerem Stil, ohne dass er auf der anderen Seite, wenn er den Kurs treibt durch Käufe, sich selbst im Wege stehen würde. Und diese Unsicherheit, die da ist, die ich ja auch an verschiedenen Gesprächen merke, die findet allerdings überhaupt keinen Gegenpol in den News. Also ich komme jetzt gerade von 3 Stunden Berliner Tagesspiegel, Wasserstoff all over, der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy hat da gesprochen, von Uniper. Also was da abgeht weltweit in Sachen Wasserstoff in all seinen Farben ist gewaltig. Vor ein paar Tagen hatten wir ein größeres Symposium hier in Hamburg digital. Also the trend is your friend. Diese Kursrückgänge, die muss man auch unter kurzfristigen Aspekten einschätzen, aber sollte sich auf keinen Fall verunsichern lassen. Natürlich muss man auch sagen, das ist natürlich und lehrt die Börsenerfahrung, nie Wertpapiere auf Kredit kaufen und immer eine gute Mischung haben. Also natürlich nicht auf ein Pferd setzen. Das ist natürlich auch klar. Da sprachen wir vorhin schon eingangs drüber. Mhm. Also diese Phase, die wir jetzt haben, die müssen wir jetzt überstehen. Das kann allgemeiner Natur sein, das kann Interessen sein, das kann auch eben, wie gesagt, die Elektromobilität sein, dass man durch die guten Ergebnisse bei VW, bei Daimler, bei BMW und alles, was mit Batterie zu tun hat, dass das im Augenblick die Brennstoffzelle quasi überlagert, auch wenn es eigentlich verschiedene Märkte sind, die in der Zeitschiene bedient werden. Also Brennstoffzelle, Nutzfahrzeuge erst, bevor es zu PKWs kommt. Also diese Unsicherheit, die ist da, aber sie sollte eben nicht dazu verleiten, dass man zu Tiefskursen verkauft und dann später wieder zu wesentlich höheren Kursen einsteigt.
Ich glaube, genau das ist der Punkt, den vielleicht nochmal Stefan so ein bisschen ausführen kann. Sven meinte schon im Vorgespräch, Kleinanleger, unerfahrene Anleger neigen dazu, sobald die Kurse runtergehen, dann zu verkaufen. Und Stefan meinte, im Prinzip ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo man einsteigen sollte. Stefan, sag doch mal so ein bisschen was zu den fallenden Kursen und ob jetzt wirklich der Moment da ist, um in Wasserstoffaktien einzusteigen.
Ja, das Problem ist halt, dass man nie weiß, wohin entwickelt es sich und man kann einfach nicht immer das Tief oder das Hoch treffen, um Käufe bzw. Verkäufe zu machen. Das ist unmöglich. Man kann halt nur jetzt sich die Situation anschauen, wie der Sven schon gesagt hat. Es ist alles ziemlich stark gefallen und auf den ersten Blick sieht es jetzt auch so aus wie Einstiegskurse. Es kann aber auch noch natürlich weitere Rückschläge geben, weil die Unternehmen natürlich nach wie vor noch keine Gewinne machen. Also das sind halt immer noch spekulative Unternehmen. Dessen muss sich halt jeder Investor bewusst sein. Die Zukunftsperspektiven in Bezug auf Wasserstoff- und Brennstoffzelle und die viel erwähnten Einsatzgebiete, die wir auch in schon vergangenen Podcasts vielfach erwähnt haben, die sind halt gigantisch. Und wie der Sven sagte, es tut sich halt sehr viel. Und ich sag mal, man muss halt irgendwann, ich sage jetzt mal so, die Eier haben, wenn man daran glaubt, auch reinzugehen. Und wenn es dann nochmal 20% oder 30% fällt, dann muss man halt sagen, okay, ich verbillige jetzt. Ja, man darf dann aber nicht heute kaufen und morgen ist es 5% gefallen und dann sagt man, oh, jetzt habe ich einen Verlust, ich gehe sofort raus. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also man muss schon an das Investment, was man macht, auch längerfristig glauben. Und ich denke, auf Basis der Kurse jetzt ist das Kurspotenzial natürlich auf Sicht der nächsten 5 Jahre deutlich, deutlich besser geworden, wie natürlich noch vor einem Monat aufgrund der gefallenen Kurse.
Okay, dann sind wir im Prinzip jetzt so mit unserem Wasserstoffaktienüberblick schon mal durch. Die einzige Batterieaktie, die noch übrig bleibt, ist Tesla. Und die hat sich tatsächlich gegenüber den Wasserstoffaktien als einzige Elektromobilitätsaktie ganz gut entwickelt. Vielleicht mögt ihr beide noch mal kurz was zu Tesla sagen. Stefan, fang gerne mal kurz mit einem kurzen Tesla-Auszug an.
Ja, ich bin ja nicht so ein großer Tesla-Experte wie der Sven, deswegen halte ich es da eher kurz. Bei Tesla ist halt dieses Phänomen, Elon Musk ist halt aus meiner Sicht so die treibende Kraft. Vielleicht eröffnet er ja auch bald die Musk'sche Religion oder sowas und dann kann er seine Jünger da vorantreiben. Er hat halt auch eine große Reichweite in allen sozialen Medien und wie wahrscheinlich auch viele schon mitbekommen haben, hatte er im letzten Jahr die Brennstoffzelle auch als Fool Cell, also Dummzelle bezeichnet und viele glauben ihm dann einfach Sachen, ohne sie zu hinterfragen. Und dementsprechend werden halt, sag ich mal, die Brennstoffzellen härter getroffen wie jetzt die Tesla-Aktie. Die hat halt nach wie vor bei den Investoren oder Fans noch eine sehr große Lobby, weswegen die sich aktuell nicht klein machen lässt. Also Respekt an Tesla und Elon, sich da trotz des heutigen oder des Anfang der Woche sehr stark auftretenden allgemeinen Tech-Aktienausverkauf, also nicht nur Wasserstoff, sondern allgemein der Tech-Sektor mit Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, ist ja gestern und heute sehr stark gefallen. Also mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein.
Dann wollen wir noch den größten Tesla-Skeptiker zu Wort kommen lassen,
Sven. Ich lese sehr viele über Tesla, also ich kriege da so viele Reports. Aber jeder konnte in der gestrigen Zeitung lesen, dass da zwei Männer also quasi das autonome Fahren schon mal ausprobieren wollten. Also es scheint so, dass sogar niemand am Steuer saß. Der eine wohl im Nebensitz und der andere hinten. gab es einen Totalunfall. Die Feuerwehr hat sogar bei Tesla angefragt, wie viel Wasser sie wo benötigen, um die Batterie zu löschen, weil die immer wieder entflammte. 100.000 Liter sind da wohl mindestens im Einsatz gewesen. Das ist natürlich alles, was das autonome Fahren in gewissermaßen dahin bringt, dass es eben noch nicht marktreif ist. Das wird irgendwann kommen, keine Frage. Aber es ist so, wie Elon Musk es darstellt, so geht es nicht. Also, dass man sich einfach an Steuer setzt und dem Auto sagt, wo es hingehen soll und man da nichts mehr tun muss und das und die Hände nicht am Lenkrad halten muss. Das ist das eine. Das zweite ist die Thematik rund um Bitcoins. Er hat ja sehr viel, mit seinen 43 Millionen Followern, hat er ja investiert, 1,5 Milliarden Dollar durch sein Unternehmen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ja dann anschließend von 37.000 Dollar auf, ich glaube, 64.000, 65.000 gestiegen oder explodiert sogar im Kurs. Buchmäßig dann auch wohl 1 Milliarde Gewinn bei Tesla. Gleichzeitig ging es jetzt in den letzten Tagen rasant runter. Es ging damit los, dass die Türkei Bitcoin-Handel verboten hat und die amerikanische Notenbank gerüchteweise hier Einschränkungen durchzuführen planen soll. In dem Sinne, dass Bitcoins immer mehr gesehen werden, nicht nur als eine Kryptowährung, sondern dass da auch Geldwäsche mit betrieben wird im größten Stil. Also das ist das, was Tesla auch getrieben hat, die Bitcoins, was ich so in den Foren sehe. Dann kommt hinzu, dass das erste Quartal eigentlich gezeigt hat, dass Model S und X also fast Richtung Null marschiert sind vom Umsatz. Also 2000 Fahrzeuge wurden verkauft, damit über 90% Model 3 und Model Y, Model Y auch jetzt in China. Das ist alles ein bisschen zu hinterfragen. Jetzt kommen am 26., also nächsten Montag, die Zahlen. Und da bin ich sehr gespannt, ob eben Tesla Geld verdient hat oder wie hoch schon wieder die sogenannten Sondereinnahmen durch Regulatory Credits zu Buche schlagen oder vielleicht sogar ein realisierter Bitcoin-Gewinn, aber halt kein Ertrag, der durch den Verkauf von Autos erfolgt ist. Das ist so meine Prognose. Was Stefan schon sagte, da sind enorm Millionen von Followern. Bloß jetzt muss man, wie gesagt, auch berücksichtigen, die Konkurrenz schläft nicht. Man kann täglich lesen, ob es Daimler ist, BMW, General Motors, Toyota. Sie alle gehen in diesen Markt hinein. Und da gibt es auch ganz viele Startups, die dahin wollen. Also der Verbraucher hat jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten auszuwählen, sei es von der Reichweite, von der Ausstattung, sei es vom Preis natürlich her. Also es sind alles Kriterien, wo ich halt 700 Milliarden Dollar Bewertung plus nochmal den Anteil von Elon Musk, wenn man das alles zusammenrechnet. Ich finde, diese 700 Milliarden, da gibt es keinen Gegenwert für. Aber natürlich, was Stefan auch sagte, jetzt SpaceX hat fast wieder 3 Milliarden Dollar Auftrag bekommen für Raketen, die zum Mond fliegen oder Ähnlichem. Also es sind alles Dinge, die natürlich in diesem Dunstkreis von Elon Musk das Gefühl geben, man ist auch über Tesla irgendwo mit dabei. Da gibt es natürlich auch Boring Company, also diese Tunnel bauen, Hyperloop. Also es ist irre, was im Gange. Nur es ist, erscheint mir eben doch sehr übertrieben, dass da wirklich mal eine massive Gegenreaktion kommt. Und eine Sache, da gestehe ich, wiederhole ich mich wahrscheinlich zum 50. Mal. Mir erscheint es sehr plausibel, dass Apple Computer in 3 Jahren, 2024 haben sie bereits gesagt, dass sie damit kommen, mit einem Fahrzeug kommen, was wahrscheinlich ein Brennstoffzellen-Hybrid-Fahrzeug sein wird. Und jetzt ist natürlich 3 Jahre, ist natürlich eine lange Zeit. Aber so bis dahin wird es sicherlich noch News geben. Und das sollte man auch nicht unberücksichtigt lassen, weil Tesla dann natürlich ganz andere Wettbewerber auf einmal auf den Parkplatz fahren, mit denen man im Augenblick gar nicht rechnet. Also wie gesagt, diese Mengen, die da an Autos jetzt produziert werden sollen, 1 Million ist ja das Ziel für dieses Jahr, immer mit der Frage, was wird da an Geld verdient, um diesen Aktienkurs zu rechtfertigen.
Okay, dann kommen wir jetzt auch von der einen Hype-Aktie zur nächsten Hype-Aktie, die auch so ein bisschen auf diesen Design-Faktor setzt, und zwar zu unserer Wasserstoffaktie Nikola Motors, und beginnen im Prinzip jetzt mal mit einer kurzen Vorstellung, was das Unternehmen anbelangt, worauf das Unternehmen spezialisiert ist, seit wann es besteht, wer investiert ist, wer der CEO ist und wie vielleicht auch die Umsatz- und die Mitarbeiterzahlen sind. Stefan, fang du gerne mal an.
Ja, sehr gerne. Also Nikola wurde 2015 gegründet und ist dann im letzten Jahr, wie jeder mitbekommen hat, durch einen sogenannten SPAC, also Special Purpose Acquisition Company, an die Börse gegangen, indem es halt mit Vector IQ fusioniert hat. Und ja, konnte dadurch halt sehr viel Kapital sehr schnell einsammeln Und was hat Nikola vor? Also Nikola hat im Prinzip drei Bereiche. Der eine ist, man will leichte Fahrzeuge bzw. Nutzfahrzeuge batterieelektrisch auf den Markt bringen. Schwere Nutzfahrzeuge ab 2023 mit Brennstoffzellen. Und eigentlich so das oder der Bereich, wo ich den größten Zukunftspotenzial oder das größte Zukunftspotenzial sehe, ist der Bereich der Wasserstoffinfrastruktur, wo Nikola ja mit all seinen Partnern versucht, das Ganze aufzubauen. Und da, es gibt halt im Moment noch keine Wasserstoffinfrastruktur, also weder hier in Europa noch in den USA. Und da muss halt sehr, sehr viel investiert werden. Und man sieht es auch am Kursverlauf von Nikola, ist nicht so schön jetzt gelaufen. Kommen wir gleich auch noch zu, warum das so ist. Aber ich sag mal, wenn Nikola ein Vorreiter bei der Wasserstoffinfrastruktur, wenn die es schaffen, dann sich eine Vorreiterrolle zu sichern, dann kommen diese Gelder, die sie jetzt investieren, die kommen dann auch wieder zurück. Und ja, aber jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen. Ja, also das so viel zu Tesla. Ich gebe mal weiter zu Sven. Ja.
Zu Nikola, was vielleicht noch ganz kurz, Sven, was vielleicht noch, wenn du es noch ergänzen kannst, Stefan, wie vielleicht die Umsatzzahlen und die Mitarbeiterzahlen bei Nikola Motors sind, wenn du es gerade parat hast.
Ja, also Mitarbeiterzahlen sind bei Nikola knapp 400, müssten es derzeit sein. Und Umsatzzahlen sucht man vergeblich. Also im letzten Jahr hatte der Trevor Milton mal sich eine Solaranlage installieren lassen und dafür 30.000 Euro Umsatz in der Nikola-Bilanz verursacht. Aber sonst halt nicht. Also es ist halt noch rein in der Entwicklung und sie haben noch nichts verkauft.
Ja, Sven, willst du hierzu noch was ergänzen oder?
Ja, ja, unbedingt. Also Nikola ist erstmal ein Konzeptunternehmen. Das heißt, es geht um einen Businessplan und dieser Businessplan wird umgesetzt. Der hatte bestimmte Einflüsse, die man aber jetzt beseitigt hat. Also man hat geglaubt, schneller bestimmte Umsätze zu generieren. Das ging um 2500 Fahrzeuge, batteriegetrieben für einen Entsorger, Republic Industries. Es ging um ein SUV, der mit Batterie, aber auch ergänzend mit Brennstoffzelle Wasserstoff fährt, den General Motors bauen sollte. Also im Gegenzug dafür Aktien erhalten hätte, das ist auch gecancelt worden. Beide Deals zusammen waren ganz gut, dass sie nicht kamen, weil sie hätten Nikola ganz viel Geld gekostet, was sie in dem Sinne nicht haben, also wo sie sich doch besser auf ihren eigentlichen Businessplan konzentrieren sollten. Das Ding ist, man kann Tesla mit Nikola Motors insofern vergleichen, weil vor 8, 9 Jahren war nur ein Businessplan da, den Elon Musk präsentiert hat. Er hat zwar so einen kleinen Sportflitzer gehabt, das war es dann aber auch. Und er hat große Investoren überzeugen können, einzusteigen, nämlich damals Toyota und Daimler, die dann allerdings ein paar Jahre später, im Nachhinein ist man immer klüger, zu früh raus sind, weil sonst wären ihre Beteiligung heute etliche Milliarden mehr wert. Die sind aber damals rausgegangen, haben Schützenhilfe gestellt. Bei Nikola ist das Pendant zu Toyota, Daimler bei Tesla, ist Bosch, ist Hanwha aus China und ist Iveco. Und Iveco, muss man wiederum sehen, ist ein Teil der CNH-Gruppe. Das war früher Fiat Industry. Das heißt, da sind alle Nutzfahrzeugaktivitäten von Fiat gebündelt. Das ist die Firma New Holland, das ist Case, das sind Landmaschinen, Busse, Magirus Deutz und eben halt Iveco. Und CNH hält 7,11% von Nikola. Und die haben halt eine Partnerschaft. Und die beruht darauf, dass in Ulm Prototypen entwickelt werden von zwei verschiedenen LKW-Modellen für Nikola, wo Nikola die Software entwickelt, aber letztendlich Iveco zusammen mit Nikola das Design macht und quasi das System integriert. Diese Prototypen, einige sind schon nach Texas geliefert worden, Arizona, und es geht einfach darum, dass die Produktion gerade aufgebaut wird, die Produktionsstätte befindet sich im Bau und da sollen dieses Jahr vielleicht 20 bis 50 LKWs zusammengebaut werden und vom Band laufen. Nächstes Jahr von 1.200 bis 1.500 und ein Jahr später 3.000. Also das heißt, die Firma setzt eigentlich ihren Businessplan um, den sie auch so vorgehabt hat. Die Brennstoffzellen liefert General Motors beziehungsweise Bosch. Also da hat Nikola zwei Partner, dass man nicht von einem abhängig ist. Gleichermaßen würde ich fast sogar Nikola die Empfehlung geben, auch mit Ballard Power zu sprechen, weil Ballard hat schon diverse LKWs und Busse erfolgreich mit Brennstoffzelle auf der Straße. Also das ist so die Zusammenfassung. Also wie Stefan schon sagte, Nikola ist in dem Markt, der als einer der ersten Märkte anzusehen ist für den sinnvollen Einsatz der Brennstoffzelle, nämlich LKWs, Nutzfahrzeuge auf Langstrecke, kombiniert kleine Batterie mit Wasserstoff, 100 Kilo Wasserstoff für 1000 Kilometer. Und in Ergänzung, aber da wiederhole ich mich zu dem, was Stefan gesagt hat, dass man nicht die Hardware nur alleine verkaufen will, sondern die Consumables. Und das ist ja der Wasserstoff. Das heißt, dass man selber vor Ort Wasserstoff produziert, selber Wasserstofftankstellen auf den Weg bringt. Nicht eigene Entwicklungen, sondern von Firmen wie Nelasa, die das liefern. Vielleicht macht man auch eine eigene Wasserstofftankstelle irgendwann. Also sie haben da mit einem Energieversorger in Amerika schon einen Deal, dass die überflüssige regenerative Energie aus Solar- und Windparks quasi für die Produktion von Wasserstoff genutzt werden kann. Und sie haben vor einer Woche eine Art Memorandum, das heißt eine Art Absichtserklärung abgegeben, dass sie in Europa, in diesem Fall Deutschland, mit zum Beispiel einem Pipeline-Betreiber wie OLE zusammenkommen. Die haben 12.000 Kilometer Gaspipelines, wo man auch irgendwann auch Wasserstoff vielleicht da transportieren kann. Also die Firma baut sich sukzessive auf, aber sie hat bis jetzt nichts gemacht, was nicht dem Plan entspricht. Eine Sache, Trevor Milton, der Gründer, der hat sich selbst quasi eliminiert, weil ein paar Dinge gab es schon, die nicht ganz koscher waren. Da gab es ja auch einen Rechtsstreit, beziehungsweise Shortseller, die da alle möglichen Vorwürfe gemacht haben. Einige, um ein Beispiel zu nennen, geradezu lächerlich. Das heißt, man hat den LKW einfach mal einen Berg runterfahren lassen, aber es ging um das Design des LKWs und nicht um das Antriebssystem, weil in dem LKW war kein Antriebssystem. Also es ging nur um das Optische. Also da sind ganz viele Dinge auch dann letztendlich wieder richtiggestellt worden. Also es ist eine Konzeptaktie. Man muss an das Unternehmen glauben. Wir haben heute noch 4 Milliarden Börsenbewertung. Wir hatten schon eine Bewertung von fast 30 Milliarden. Das sind natürlich alles utopische Summen. Auch die 4 Milliarden sind natürlich in nichts gerechtfertigt per heute. Wenn man aber davon ausgeht und etwas erwartet, was bei Tesla eingetreten ist, nämlich dass dieser Businessplan erfolgreich umgesetzt werden kann, dann ist das eine Aktie, die man sich hinlegt, wo man weiß, sie ist spekulativ, wo man aber auch weiß, sie haben noch über 800 Millionen Dollar in der Bank. Das reicht nicht für die Umsetzung des Businessplans. Da muss auch weiteres Geld fließen, vielleicht ein Board-Deal, vielleicht geht aber auch ein strategischer Partner da rein. Wir sehen ja gerade, dass Hyundai da sehr aktiv ist in der Schweiz, aber auch in den USA und in China. Also Wasserstoff, Brennstoffzellen, LKWs, wo sie auch den Wasserstoff mitliefern. Die chinesische Firma Heisen macht das Gleiche. Daimler, Volvo, also man hört ganz viele, die da auf jeden Fall was machen werden in den nächsten Jahren, weil man eben die Batterie-LKWs mit Fragezeichen sieht, ne? Weil halt eben da 6, 7, 8 oder sogar 10 Tonnen Batteriemasse mitgefahren werden müssen, während ein Brennstoffzellensystem und der dazugehörige Wasserstoff natürlich viel, viel leichter ist und viel mehr Platz spart, unter vielen anderen Argumenten.
Vielleicht nochmal kurz auf den Design-Aspekt bei Nikola eingehend. Letztendlich ist das Unternehmen so ein bisschen ähnlich aufgestellt wie Tesla. Hast ja auch schon gesagt, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Wenn man sich die Trucks von Nikola anguckt, für all diejenigen, die jetzt vielleicht mit dem Unternehmen nichts anfangen können, dann muss man sagen, dass die Trucks vom Design her schon wirklich innovativ daherkommen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie vielleicht sonst Schwierigkeiten mit diesen Wasserstoffaktien hat, weil sie halt irgendwie sehr abstrakt und sehr theoretisch sind, der dürfte sich eigentlich freuen, wenn dann mal so ein Unternehmen wie Nikola, ähnlich eben wie Tesla, zum Kauf sozusagen angeboten wird, weil da kann man auch wirklich mal sagen, ja, da investiere ich in was, was echt gut aussieht und vielleicht sogar auch noch wirklich innovativ ist. Also spielt dieser Designfaktor, spielt der eine Rolle?
Ja, insofern, weil, ich glaube, das kann man so sagen, Tesla, die ja auch planen, einen LKW auf den Markt zu bringen, allerdings einen rein batteriebetriebenen. Dass es eine Rechtsstreitigkeit zwischen Nikola und Tesla gibt, wo Tesla das Design von Nikola quasi abgekupfert haben soll. Und Nikola selber hat ja nie gesagt, dass sie das alles total selbst entwickelt haben. Das war eine Auftragsarbeit, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem Designstudio aus Osteuropa, ich meine Kroatien, Tschechien oder so. Auf jeden Fall hat sich da Nikola schon was bei gedacht, wie die Optik eben aussehen soll. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument. Also natürlich die Funktionalität, Energieverbrauch, Nutzlast etc. pp. Gerade im Nutzfahrzeugsektor ist ja die halbe Miete. Aber wenn es dann auch noch nebenbei noch richtig schick aussieht, ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Also das Design spielt da rein, weil ja alles auch an Funktionalitäten ja passen muss. Ne? Also das heißt, die Wasserstoffunterbringung hinter dem Fahrersitz, die Batterie unten, also alles, was eben dieses Fahrzeug zu einem perfekten Wasserstoffhybrid- oder Brennstoffzellenhybridfahrzeug im Nutzfahrzeugsektor werden lässt.
Mhm. Wenn du sagst Kroatien, da denke ich irgendwie an Rimac. Gibt es da vielleicht eine Kooperation?
Nein, das habe ich nicht gelesen, wüsste ich nicht. Aber es gibt da irgendwo scheinbar, das gibt einen Designer. Also ich sage es einfach mal so, ohne jetzt den Namen zu kennen. Ich habe das auch nur beiläufig mal gelesen. Wir kennen vielleicht alle noch Luigi Colani. Mhm. Und das ist jemand gewesen, der ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren gestorben, der einfach ein besonderes Händchen hatte, eine Formgestaltung durchzuführen. Und da muss es jemanden geben, der für auch die Autohersteller oder verschiedene ganz besondere Designs entwickelt. Letztendlich, wenn wir jetzt auf Tesla gucken, ist ja das Design, also nicht nur die Funktionalität batteriegetrieben, sondern dass das eben ein schickes Auto sein muss, ne? Was da den Käufer letztendlich dazu führt, das Auto zu kaufen. Mhm. Also die Optik ist ja eben ein ganz elementarer Bestandteil, ob man sich für ein Fahrzeug begeistern kann. Mhm. Was natürlich bei Nutzfahrzeugen weniger wichtig ist als bei normalen Gebrauchsfahrzeugen oder PKWs.
Dann lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, ob vielleicht auch Nikola Motors das Potenzial hat, so ein echter Big Player im Business zu werden. Wir reden ja immer über Ballard Power und Plug Power, die irgendwie so die gehyptesten oder einer der gehyptesten Wasserstoffaktien im Markt sind. Nikola Motors ist es definitiv auch. Jetzt mit diesem Produkt, was halt wirklich sexy daherkommt, würdest du sagen, dass Nikola Motors wirklich so ein Big Player Long Run werden kann?
Ja, es ist halt ein Businessplan, der umgesetzt wird. Und wer glaubt, dass die Nutzfahrzeuge oder der Nutzfahrzeugsektor mittel- bis langfristig vor allem mit Wasserstoff betrieben wird, auch gerade weil es ja viele Gesetze und Reglementierungen gibt, was den Verkauf von Dieselfahrzeugen in den nächsten 10, 20 Jahren betrifft, dann ist das eine Option, darauf zu setzen. Und damit, das ist eindeutig Nikola. Natürlich werden alle Lkw-Hersteller in diese Richtung gehen, mit kleiner Ausnahme vielleicht hier Traton, also von VW, die vielleicht sich ein paar Jahre noch Zeit lassen, bis sie auch in diese Richtung tendieren. Wenn die Netzwerke da sind oder was Stefan vorhin sagte, wenn genug Wasserstofftankstellen da sind, ist ja immer noch das Henne-Ei-Problem gerade, was Nikola selbst zu lösen versucht. Übrigens in dem Zusammenhang, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu lange, aber Plug Power hat ja auch vor, dass sie selbst Wasserstoff produzieren wollen für die Betreibung von Gabelstaplern. Das heißt, dass sie, je günstiger sie den Wasserstoff produzieren, auf einmal haben sie da eine Marge über ein Consumable. Und das ist nichts anderes, was Nikola vorhat. Vergleichbar ein bisschen wie Hyundai in der Schweiz. Das heißt, dass man ein LKW, ein Brennstoffzellen-LKW, nicht als Hardware verkauft, sondern als Kombipaket zwischen Hardware und dem dazugehörigen grünen Wasserstoff in Form einer Preispauschale pro Kilometer. Also solche Modelle sind natürlich spannend, weil man dann nicht einmal an einem Verkauf einer Hardware verdient, eines LKWs, sondern dann neben den Serviceverträgen auch bei den Consumables permanent verdient. Und wer dann die Tankstellen hat, ist natürlich im Vorteil, weil da müssen letztendlich dann alle da tanken. Und diese Tankstellen, die Nikola vorhat, werden natürlich an den entscheidenden Highways positioniert, wo eben quasi alle durchfahren müssen, wenn sie Amerika durchqueren. Mhm. Also das ist eine hochspannende Sache. Deswegen gibt es ja auch noch gerüchteweise, dass ein Ölkonzern oder ein Gasekonzern oder irgendein großer in Amerika eventuell als Partner hier auch noch auftaucht. Das sind natürlich News, die kursbewegend sein können, wenn sie dann eintreten.
Also die Situation am Wasserstoffaktienmarkt oder generell im Wasserstoffmarkt ist eigentlich zu vergleichen mit Monopoly, oder? Jeder versucht sich jetzt die besten Straßen zu kaufen und hofft, dass die Leute irgendwie mal oder dass die Unternehmen, die Konsumenten da irgendwie mal vorbeikommen und letztendlich tanken müssen, ne? Also nur irgendwie eine Straße zu haben, ist zu wenig. Und das ganze Spiel ist eigentlich noch offen, kann man schon so sagen, oder?
Im Prinzip ist es so, weil im Moment wird halt sehr viel investiert oder es muss sehr viel investiert werden. Und was halt das Problem der Investoren, vor allem der privaten Investoren ist, dass sie noch keine Erfolge sehen. Ja, wenn ich es jetzt mit Monopoly beschreibe, wenn du jetzt Nikola kaufst als Aktie, hast du quasi eine Straße Und die Leute sehen jetzt aber noch nicht das Hotel, was da später mal draufstehen kann. Deswegen bekommen sie jetzt Angst, dass sie die Straße zu teuer bezahlt haben und wollen sie lieber schneller verkaufen und sich was anderes holen. Und das ist halt so das Problem. Das sagte ja auch der Sven vorhin. Nicola hat einen Businessplan und sie haben halt nicht viel gemacht, was dem nicht entspricht. Sie hatten halt, durch ihren Gründer, der jetzt ja nicht mehr da ist, den Trevor Milton, ausgemachte Probleme, die nicht hätten sein müssen. Und das alles hat halt das Vertrauen so stark erschüttert, dass man jetzt diesen ganzen Businessplan in Frage stellt. Aber das Potenzial, wie das Sven auch schon gesagt hat, wenn einem hinterher die Wasserstoffinfrastruktur gehört und man kann sich zum Beispiel in den USA in sonnenreichen Gegenden den Solarstrom zum Nulltarif einkaufen und dann den Wasserstoff produzieren, dann hat man alle Karten langfristig in der Hand, um davon langfristig zu profitieren. Und das ist es halt, wo Nicola hin will. Nur viele sehen es jetzt halt nicht mehr.
Ja, es müssen noch strategische Partner gewonnen werden. Das kann man alleine, kann man das alles gar nicht. Aber wenn da noch eben ein paar Partner dazukommen, strategische Allianzen sich entwickeln, oder auch Nicola sagt ja, also jetzt muss ich ohne Obligo sagen, weil ich weiß nicht, ob diese 2500 Fahrzeuge von Republic da drin sind, aber ich meine gelesen zu haben, dass sie 10.000 LKWs schon in den Bestellbüchern haben oder im Auftragsbestand haben, unter anderem von Anheuser-Busch und anderen, wobei man dazu sagen muss, dass große Firmen, also ob es nun die Transportfirmen oder hier Kurierfirmen wie FedEx sind oder Anheuser-Busch oder PepsiCo oder wie die alle heißen, die gehen da natürlich alle in diese Richtung und geben erstmal relativ kleine Aufträge, die für so eine Firma natürlich gigantisch sind, aber erstmal nur den ersten Weg, den ersten Schritt bedeuten. Aber wenn das wirklich so stimmt, dass sagen wir 10.000 LKWs in den Büchern sind, ja, dann ist das natürlich schon mal eine richtige Basis, wo man sagen kann, wenn wir die abarbeiten, haben wir schon mal ein gewisses Umsatz und dann auch Ertragswachstum in den nächsten 2, 3, 4 Jahren als Basis. Da kommen ja dann auch andere Aufträge dazu, wenn man liefern kann. Also es sind Dinge, da muss man schon glauben, dass der Businessplan umgesetzt wird. Aber was du schon sagst, Stefan, der Gründer hat sich auch in einer gewissen Weise zu sehr, zu euphorisch oder auch falsch vielleicht verhalten in einer gewissen Weise. Er hat auch vor ein paar Wochen noch Aktien verkauft für 50 Millionen Dollar. Glücklicherweise, was ich im Nachhinein lesen konnte, nicht über die Börse. Es ist zwar über die Börse abgewickelt worden, rechnerisch, aber es war ein Off-Market-Deal. Also gab es jemanden, der hat gesagt, komm, hier, gib mir die Aktien, ich übernehme die, wenn ich das so richtig gelesen habe. Also ohne Obligo, aber das war auch wieder ganz gut, dass jemand anderes da reingeht. Was täglich passieren kann, ist, dass ein Großer aus der Branche sagt, bevor ich das jetzt alles selber mache, nehme ich den Nucleus Nicola und baue darauf auf. Deswegen CNH als Gruppe, Iveco als Partner, die immerhin 7% halten. Wenn die jetzt sagen, wir sind bereit, eine 500 Millionen dazu zu schießen und unseren Anteil zu vergrößern und gleichzeitig dieses Know-how, was jetzt hier entwickelt wird, in andere Unternehmens- und Konzernbereiche zu übertragen. Also Stichwort Landmaschinen, Busse und Ähnliches. Also sagen wir so, es sind viele Dinge, viele Einzelereignisse, die wir jetzt noch nicht kennen, aber die natürlich dann sofort ein völliges Umdenken zur Folge haben. Übrigens auch bezogen auf den gesamten Markt der Unternehmen, über die wir hier jetzt schon oft gesprochen haben, ob es nur die Brennstoffzelle und Wasserstoff betrifft, Elektrolyseure betrifft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier sehr viele Fusionen, Joint Ventures, Übernahmen etc. kommen werden. Und wenn da jetzt, sagen wir mal, eine große Nachricht kommt, also als Beispiel, dass Ballard in Europa eine Produktion aufbaut oder ein starker Partner da einsteigt oder Apple bestimmte Dinge veräußert, bekannt gibt. Also es sind alles Dinge, wo dann diese Branche, die jetzt im Kurs gebeutelt ist, auf einmal so schnell dreht, so schnell kann man gar nicht gucken. Also da muss ich gestehen, setze ich sogar drauf.
Okay, dann wollen wir mal einen kurzen Blick vielleicht auch auf die Konkurrenz werfen. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, wer sind denn eigentlich so die direkten Konkurrenten? Ich konnte jetzt ein Unternehmen rausfinden, wie beispielsweise Heisen. Die sind, glaube ich, noch relativ neu. Kennt ihr noch mehr Konkurrenten?
Ja, genannt von Hyundai natürlich, aber letztendlich alle LKW-Produzenten. Das ist Daimler, Volvo, das ist letztendlich Toyota, das sind sie alle.
Machen denn wirklich so die alten, bekannten, großen Unternehmen, gehen die auch schon wirklich richtig in Wasserstoff oder sind die denn schon noch eher so mit Batterie aufgestellt? Gerade was jetzt eben das Spektrum eben der LKWs und so anbelangt.
Es gibt einige, die sind batterieelektrisch unterwegs, wollen in die Richtung, sehen die ihre Zukunft. Aber an sich sind alle jetzt schon, ich weiß, war ich auf ganz vielen digitalen Kongressen, auch vor einer Woche wieder. Also es ist da irre viel im Gange. Also alle Lkw-Hersteller oder Nutzfahrzeughersteller denken in Richtung Wasserstoff.
Mhm. Weil man kann ja da schon sagen, die Kraftentwicklung ist bei Wasserstoff, bei der Brennstoffzelle eigentlich schon effizienter und besser als bei der Batterie, oder?
Ja, Batterie wird ja immer argumentiert, der Strom geht direkt quasi auf die Straße, direkt zum Elektromotor und bei der Brennstoffzelle über den Wasserstoff erst quasi auf einem Umweg. Aber es ist eben die Frage, ja, wie nutzt man die Batterie? Ne? Das heißt, auch das Gewicht der Batterie, was ich vorhin ansprach, da kommen irre viele Faktoren zusammen. Und die Brennstoffzelle als Kombipaket, als Hybridversion mit einer kleinen Batterie, das ist im Nutzfahrzeugsektor, also bis jetzt bei allen Kongressen, wo ich da virtuell dabei war, wurde also fast 100%, dass das die Zukunft ist. Mhm. Also nicht rein batterieelektrisch. Für Kurierfahrzeuge ja, für kurze Streckenfahrzeuge ja, aber für die Langstrecke nein.
Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt im Prinzip mal langsam zum Kurs der Aktie. Das wird wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Aber vorab waren natürlich auch so ein bisschen Infos zum Unternehmen selbst nötig, damit man das Ganze so ein bisschen besser versteht. Seit dem Börsengang im Sommer letzten Jahres und der Fusion mit Vector IQ ist die Aktie eigentlich dann nur noch runtergegangen. Wenn man sich jetzt den Kursverlauf in den letzten Tagen und Wochen anguckt, dann wird einem Angst und Bange. Das ging die Woche auch immer so weiter. Wie würdet ihr den Kursverlauf so in den letzten 12 Monaten zusammenfassen? Gerne Stefan vielleicht als erstes.
Ja, Kurs sieht natürlich nicht schön aus. Ich glaube, ein großes Problem war, dass sie halt genau zur richtigen Zeit, sag ich mal, um die Ecke gekommen sind mit einer ganz starken Vision, wo dann viele drauf angesprungen sind. Ich finde dieses Format über diese Specs, die ich vorhin schon genannt habe, also dass man den Umweg oder nicht Umweg, sondern den kürzeren Weg an der Börse geht und sich so eine Mantelgesellschaft sucht, wo man dann reingeht, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Ich finde das nicht so gut und es sind auch sehr viele von diesen Specs im letzten Jahr auch passiert und es kommen auch noch einige, also auch bei den batteriebetriebenen Lastwagen zum Beispiel. Du hast ja Heisen erwähnt, die sind auch über einen Spec gekommen. Dann gibt es noch Hylion, die sind auch über einen Spec gekommen. Dann soll dieses Jahr noch Lightning E-Motors über den Spec kommen. Und dieser verkürzte Weg, der ist, sag ich mal, nicht so vertrauensstiftend, meiner Meinung nach.
Ja.
Und die Kursentwicklung kommt einfach dadurch zustande, dass der Wert von Nikola einfach zu dem Hype-Zeitpunkt einfach bis zum Mond geflogen ist. Also, was soll man da sagen? Also, ich selber war auch, hatte eine Erinnerungsposition, die habe ich mir immer als die Aktie dann handelbar war, als Nikola hatte ich mir mal gekauft, aber ich bin nie rein, weil mir schon eigentlich klar war, dass da noch nicht, sag ich mal, das Fleisch am Knochen dran ist, wie es viele gerne hätten. Und ja, dann kamen die ganzen Betrugsvorwürfe und ja, wie das Sven auch schon sagte, das Fehlverhalten, sag ich mal, auch von Trevor Milton, der auch Sachen versprochen hat, die gar nicht so waren. Und dann hat halt eins zum anderen geführt, dass jetzt das Vertrauen in das Unternehmen und die Aktie so erschüttert ist, dass sie auch überhaupt keine Gegenbewegung mehr gemacht hat und jetzt ja schon fast, da ist jetzt bei fast 8 Euro. Mhm. Nicht so schön.
Mhm. Also ich glaube, man muss sich das Ganze mal verdeutlichen. Die Aktie hatte eben nach der Emission ein All-Time-High bei ungefähr $60 und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich nur runter und wie Stefan eben schon sagt, die liegt heute bei 8,02 Euro. Das ist ja ein Wahnsinns-Kursverlust. Was kann man da den Anlegern und Anlegerinnen raten? Also drinbleiben, kaufen, gerade jetzt kaufen, was würdet ihr da sagen?
Ja. Also sagen wir mal so, als spekulative Beimischung bin ich auf der Käuferseite. Interessanterweise gibt es einige Investmentbanken, die sehen die Aktie also kurszielmäßig bei 26 bis sogar 36, 40 Dollar. Das hängt aber eben davon ab, welche News reinkommen. Jetzt gab es ein paar negative, also du nanntest gerade den Gründer als Negativbeispiel. Auch Jesse Schneider ist da raus, der für den Brennstoffzellenbereich zuständig war, wobei ich ja schlau gemacht habe, also so wichtig war der Mann dann doch, glaube ich, nicht. Also je nachdem, was jetzt umgesetzt wird, wie letzte Woche diese Absichtserklärung in Bezug auf Wasserstoffzulieferung oder den Deal in Amerika mit einem Stromversorger, auch in dem Fall Strom einzukaufen, um damit Wasserstoff zu produzieren. Also die Firma muss das umsetzen, was sie im Businessplan stehen haben. Ein Vergleich, der sogar passt. Elon Musk hat gesagt, mehrfach sogar, dass seine Firma diverse Male kurz vor dem Ende stand und dann durch gute Fügung oder weil er die richtigen Partner hat gewinnen können, auf einmal dann die Wende kam. Also man muss es wie ein Startup sehen. Startup ist halt eben, man hat eine Vision, man hat einen Businessplan und die Investoren geben Geld, weil sie glauben, dass dieser Businessplan erfüllt werden kann. Der neue Vorstandsvorsitzende hat einen sehr guten Track Record, kommt von General Motors. Also es sind viele Dinge da, die man sehen soll. Auch die Fabrik, wie die sich entwickelt, wie die jetzt gerade gebaut wird. Also da gibt es Videos, ähnlich wie Tesla das ja auch macht, dass man quasi von außen verfolgen kann, wie das da so läuft und wie das da sich entwickelt. Also 3, 4 gute News, vielleicht sogar eine richtige gute News. Und die Aktie ist natürlich ganz woanders. Also das Risiko nach unten sehe ich als begrenzt an mit diesem Rückgang. Natürlich gibt es auch Verkäufe, weil man genervt ist, weil man vielleicht auch Verluste realisieren will, weil man nicht mehr an die Story glaubt oder allgemeine Verunsicherung in dieser Branche. Aber ich meine, dass wenn man auf dieses Pferd, auf diesen Markt setzt und eben auch darauf setzt, dass das erfolgreich umgesetzt werden kann und vielleicht sogar ein weißer Ritter kommt aus der Branche oder CNH aufstockt, also ist alles möglich oder meine Vision, also dass Plug Power sich da beteiligen sollte, das ist natürlich eine reine Vision, einfach so mal in den Raum geschmissen, weil es meines Erachtens Sinn machen würde. Also meines Erachtens sind die Chancen im Augenblick wesentlich größer als die Risiken. Natürlich auch gerade jetzt aufgrund dieses aktuell genannten Kurses. Aber als Beimischung und natürlich mit Zeit, ne? weil das geht nicht von heute auf morgen. Das sagt übrigens die Firma ja auch gar nicht, weil dieses Jahr werden vielleicht 50 ausgeliefert, nächstes Jahr 1200, 1300. Das sind natürlich alles Dinge, wo die Skalierung erstmal dargestellt werden muss. Wenn die Produktion steht, dann reden wir über ganz andere Dinge in 3 bis 4, 5 Jahren. Und geht jetzt los im Nutzfahrzeugsektor. Das heißt, in 3, 4, 5 Jahren, da geht es um richtige Nachfrage, weil die Logistiker, die Unternehmen, die LKWs haben oder beauftragen, in diese Richtung denken müssen. Aufgrund der Vorgaben, sei es klimamäßig in Kalifornien, sei es Klimapakt in Europa, sei es selbst in Südkorea, überall. Das heißt, wir reden jetzt über 9 Jahre, in denen ein ganz wichtiger Teil neu anzuschaffender LKWs entweder Batterie oder Brennstoffzelle haben wird. Und das ist ein gigantischer Markt.
Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf die spezifischen Probleme der Aktie eingehen. Ich glaube, so Probleme sind da einige, um das Ganze mal so ein bisschen mehr zu offen zu legen. Auf der einen Seite, habt ihr ja schon angesprochen, der ehemalige CEO Trevor Milton, der ist mittlerweile raus. Dann gab es im letzten Jahr...
Er hat noch Anteile. Nee, ganz raus ist er noch nicht.
Okay, aber der hat zumindest, ist er jetzt nicht mehr im Board. Ne? Also der hat keinen operativen Einfluss mehr. Die rechtlichen Probleme im letzten Jahr, glaube ich, die waren extrem. Dann hat man irgendwie 28 Millionen US-Dollar für Anwaltskosten ausgeben müssen. Da waren einige Negativmeldungen auf jeden Fall dabei. Seht ihr weiterhin wirkliche, echte, dicke negativen Ereignisse, die irgendwie immer noch stattfinden und auch in Zukunft stattfinden könnten?
Also was in letzter Zeit an negativen News war, es hat sich ja alles so ein bisschen gelegt. Was jetzt an negativen News gekommen ist, waren eher zum Beispiel, wie der Sven schon sagte, Aktienveräußerungen vom Gründer. Und der Trevor Milton hält halt immer noch 20% der Anteile. Und das ist halt noch ein bisschen gefährlich, wenn er jetzt immer weiter verkauft. Das zeugt halt auch nicht von Vertrauen. Er hat jetzt natürlich, sitzt er nicht mehr im Board, aber das ist natürlich so ein Damoklesschwert, was dauerhaft darüber schwebt. dass er halt jederzeit seine Anteile da verkaufen kann. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob da noch Anteile bei sind, die erst ab einer bestimmten Frist veräußerbar sind. Vielleicht kann da der Sven gleich noch was zu sagen. Und was ein bisschen unschön war, war auch, dass das Bosch seine Beteiligung leider ein bisschen verringert hat und einen anderen Weg gehen in China mit Qingling Motors oder wie man es auch immer ausspricht, ein Gemeinschaftsunternehmen halt gegründet haben zur Entwicklung von schweren Nutzfahrzeugen. Also Bosch auf der einen Seite in Nikola beteiligt, auf der anderen Seite, ich meine, Bosch macht ja sehr viel in vielen verschiedenen Bereichen mit der Brennstoffzelle, aber dass man dann noch ein Konkurrenzunternehmen, sage ich jetzt mal, in China gründet, das ist auch nicht so schön. Das war jetzt, sage ich mal, so das, was in letzter Zeit passiert ist, aber diese fetten Negativ-News, dass man jetzt verklagt wird oder Börsenaufsicht um die Ecke kommt. Da laufen natürlich noch viele Verfahren, aber das hat sich erstmal ein bisschen gelegt. Aber zweifelsohne sind noch sehr viele Probleme da. Nur wie das Sven auch schon sagte, wenn man die Aktie nicht hat, wenn sie runtergeht, dann hat man sie auch nicht, wenn sie hochgeht. Und kommt eine gute News, dass man einen starken Partner hat, der wirklich finanzielle Ausstattung gibt und sich dauerhaft beteiligt und einfach wieder die Euphorie ein bisschen schürt, dann kann es auch ganz schnell nach oben katapultiert werden. Wann dieser Zeitpunkt sein wird oder ob er irgendwann sein wird, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Ja.
Also was du sagst, Stefan, sag mal, Bosch ist ja weltweit unterwegs und ich hatte sogar das große Glück, vor ein paar Tagen den bei Bosch Angestellten, ein Trendforscher, hören zu dürfen in einer Videoschaltung. Also was Bosch da macht, die setzen ganz massiv auf die Brennstoffzelle. Man gibt es ja verschiedene Ventures, bei Ceros ja beteiligt hier in England. Hatten sogar mal auch ein Venture vorgehabt mit Weichai, also die Weichai-Dinger, der sehr viele Anteile von Kion und auch von Ballard und so. Also es gibt da schon viele Dinge. Klar ist auch, der Nutzfahrzeugsektor mit der Brennstoffzelle ist natürlich der erste richtig große Markt, ist China, weil die sagen, bis 24 100.000 Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzelle in den nächsten 3 Jahren. Dass natürlich Bosch in diesen Markt reingeht, die wären dumm, wenn sie es nicht täten. Gleichermaßen ist der Markt weltweit riesig. Und dass Nikola ein Startup natürlich nicht jetzt, wenn sie in Amerika anfangen, der Markt ist groß genug, angefangen von Kalifornien oder verschiedenen anderen Bundesstaaten, da hat man als Startup gar nicht die Möglichkeiten, in anderen Kontinenten aktiv zu sein. Also vielleicht Europa über die Partner Iveco und die Gruppe. Dann hat man Europa abgedeckt, Nordamerika, mehr geht in den nächsten Jahren sowieso nicht. Also da sind natürlich die eigenen Produzenten in China natürlich im Vordergrund. Und ein großer Automobilzulieferer wie Bosch ist natürlich als Zulieferer in allen diesen Märkten natürlich präsent. Und der baut natürlich das Geschäft auch mit den Stacks von Powercell aus. Gleichermaßen kann auch sein, dass ein großer LKW-Produzent sich auch mit Ballard zusammentut, weil deren Stacks sollen noch viel besser sein als viele Stacks anderer Hersteller. Ich muss gestehen, ich bringe meine Einschätzung von Nikola auf den Punkt, und zwar nach der Contrary Opinion, also das Gegenteil dessen, was der Kurs uns gerade heute zu sagen scheint, dieser schwache Kurs, buy on bad news. Das heißt, ich denke, alle negativen Nachrichten sind drin. Vielleicht kommt noch die eine oder andere, aber mittlerweile kommen ja auch viele positive, also diese Ventures hier, Stromeinkauf oder dieser Pipeline-Partner da in Europa. Es reicht aus, wenn jetzt ein strategischer Partner auf den Plan kommt, der genau in diese Richtung investieren wollte und will. Das kann aber auch sein, dass ein großer Kunde sagt, hier, wir glauben an euch, wir geben euch hier für 1.000, 2.000, 5.000 LKWs schon mal eine Absichtserklärung oder vielleicht einen festen Auftrag. Oder was auch immer wieder kommen kann, weil einfach zu viel Geld da ist, dass Nikola auf dem Niveau ein Board-Deal angeboten wird, wie es ja bei Ballard, Plug und anderen geschehen ist. Das heißt, wo Investmentbanken sagen, unsere großen Investoren wollen hier investieren in dem Themenkomplex Wasserstoff-Brennstoffzelle, sucht uns Firmen, wo wir das machen können, börsennotierte Firmen, wo wir unsere Bewertung auch haben täglich. Und dann kann es auch sein, dass eine große Investmentbank sagt, hier Nikola, 20%, 1 Milliarde, und damit könnt ihr die nächsten 2 Jahre alles das umsetzen, was bei euch im Businessplan geschrieben steht. Und wuppdiwupp ist die Aktie nicht mehr 8 Euro, sondern sie ist dann 20. Also, und man muss ja eben auch sehen, das ist Gute. Sie haben noch oder hatten, das ist meine letzte Zahl, die ich da habe, über 840 Millionen in der Bank. Also sie haben keine Schulden. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Kriterium. Dass sie 100 Millionen an der Börse aufnehmen wollen durch ein ATM-Programm, Add to Market, also dass man Aktien über die Börse verkauft, halte ich für eine ausgesprochen dumme Aktion. Also einmal vom Betrag, dann hätte ich gleich eine halbe Milliarde oder eine Milliarde gesagt. Aber die 100 Millionen geben das Gefühl, wir brauchen das, um quasi jetzt die nächsten 24 Monate zu durchstehen. Also da hätte man lieber richtig großen Schluck nehmen müssen und nicht so einen kleinen Deal, den sie sicherlich demnächst auch umsetzen werden. Also das glaube ich schon. Aber wie gesagt, buy on bad news, weil der richtige Markt zur richtigen Zeit adressiert wird. Nikola behauptet von sich, dass sie eben die Software haben, was Partner angeht wie die Brennstoffzelle. Das kommt von starken Partnern als Zulieferung, aber eben das gesamte Geschäftsmodell auch, wie du auch sagtest, Stefan, mit dem Wasserstoff. Also das ist schon eine spannende Sache, wo man als Anleger, der in die Richtung denkt, dieses Papier, diese Aktie als Beimischung nehmen sollte. Hm. Gerade jetzt mit den aktuellen Kursen.
Um jetzt mal ein bisschen Euphorie zu schüren, aufgrund des Kursverlustes ist das Preis-Buchwert-Verhältnis von Nikola sogar jetzt 6. Und was hat zum Beispiel Microsoft für ein Preis-Buchwert-Verhältnis? 11. Oho, also preis-buchwert-technisch ist Nikola ja, günstiger also. Wie Microsoft. Wow.
So, mal okay, nochmal kurz.
Scherz beiseite. Ja.
Um mal nochmal kurz auf eure Argumente einzugehen. Das, was Sven gerade gesagt hat, ist ja so ein bisschen Buy on Bad News. Die Aktie steht nicht allzu gut da vom Kurs, aber letztendlich adressiert sie den richtigen Markt. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, so diese beiden Hard Facts zusammenzähle, dass der ehemalige CEO immer weiterhin Aktien verkauft, also sprich nicht mehr an die Aktie wirklich glaubt, und dann sich 100 Millionen nur aufgenommen werden, wo man ja eigentlich in wachsende Märkte rein will, mit einem Eigenkapital von, weiß ich, 800, 900 Millionen, frage ich mich, wie soll das funktionieren? Also das sind ja eigentlich zwei Hard Facts, die ganz klar gegen die Aktie sprechen, oder?
Also ich sag mal, wie das Sven schon sagt, buy on bad news, weil buy on good news, dann ist es meistens schon zu spät. Mhm. Nur ich sag mal, für mich persönlich, deswegen habe ich auch keinen, also eine Beobachtungsposition in meinem Wikifolio und Nikola. Für mich ist der Zeitpunkt auch noch nicht gekommen, da noch, sag ich mal, ein großes Invest zu machen, weil, wie du schon sagtest, dieses Damoklesschwert des Gründers, der ein Riesenaktienpaket hält und rausgegangen ist, und solange der einfach so einen Riesenanteil hat und jeden Monat kommt wieder ein verkauftes Paket und dann nochmal, solange ist es für mich noch nichts. Also da muss erstmal noch mehr Vertrauen geschaffen werden. Und wenn der Kurs dann aufgrund dieses Vertrauensbeweises auch schon wieder ein bisschen geklettert ist, dann kann man sich auch überlegen, reinzugehen. Aber solange immer diese kleinen Seitenhiebe kommen in Form von diesen verkauften Aktienpaketen, habe ich persönlich auch kein so gutes Gefühl, muss ich sagen.
Da würde ich ergänzend sagen, wenn es einen Board-Deal geben sollte, also dass eine Investmentbank oder ein großer Fonds sagt oder ein strategischer Investor, wir geben euch eine Milliarde, vielleicht nicht auf einmal, sondern in Stufen, dass dann davon auszugehen ist, dass es auch mit den jetzigen Großaktionären, dem Vorstandsvorsitzenden, dem aktuellen, wie auch eben dem Milton, dass man mit denen natürlich ein Lock-up-Agreement macht. Mhm. Also es gibt ein Lock-up-Agreement, ich glaube Bosch und Hanwha und auch sogar CNH, allerdings kein fest fixiertes, sondern mehr so eine Art mündliches, dass man also die Übereinstimmung hat, dass man jetzt, Bosch hat ja Aktien verkauft zwischendurch, Hanwha wird auch unterstellt, dass die da schon was verkauft haben oder verkaufen wollen, aber dass man natürlich bei neuen Investoren erstmal auch dieses so eine Art Stillhalter Deal haben muss. Das ist klar, weil man will ja nicht jetzt Geld geben und hat dann das Nachsehen. Das ist ja klar.
Okay, wir müssen tatsächlich jetzt so ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir wollen bei den Podcasts eigentlich nicht über eine Stunde hinauskommen und haben jetzt noch 7 Minuten. Also müssen wir gucken, dass wir mit den letzten News jetzt hier noch schnell durchkommen. Ich habe noch ein paar aktuelle News gefunden. Die sind auch wieder nicht positiver, sondern eher negativer Natur. Nikola verliert einen weiteren Manager, Jesse Schneider, der für die Wasserstoffentwicklung zuständig war.
Erwähnte ich schon, ja.
Okay, wie negativ ist das für das Unternehmen?
das Unternehmen selbst sagt, dass seine jetzigen Phase der Unternehmensentwicklung nicht mehr bedeutend ist. Der hat sich selbstständig gemacht mit einer anderen Firma in Kalifornien. Also kann ich nicht bewerten.
Okay. Also der
Jesse. Die Firma sagt,
Der Jesse Schneid ist halt. Also ich kann auch nicht 100% seine Kompetenz jetzt einschätzen, aber was man halt weiß, ist, dass er sehr viel in Europa rumgekommen ist. Er war zum Beispiel, hatte auch eine kurze Position bei Proton Motor Power, die ja in München sitzen, was ich ganz lustig fand. Also er hat schon, war dann auch bei BMW, also er hat schon verschiedene Stationen durchgemacht, wo er auch Erfahrung sammeln konnte. Aber inwiefern jetzt diese, also wie groß dieser Erfahrungsschatz wirklich war, kann ich auch nicht richtig beurteilen.
Okay, dann vielleicht noch, wie wichtig sind denn die ganzen Kooperationen, die Nicola so über die Zeit eingegangen ist? Also wie wichtig ist beispielsweise die Zusammenarbeit mit General Motors, wenn die jetzt irgendwie mal vielleicht nicht mehr so gut funktionieren oder in Gefahr geraten, zieht sowas dann auch gleich das Unternehmen mit runter oder ist Nicola mittlerweile auch schon selbstständig eigentlich eine feste Größe?
Also sagen wir, mit General Motors hat man eigentlich ein neues Agreement. Das heißt, es ging ja erstmal um den Badger, DAX übersetzt, ein SUV, der von General Motors auf der Basis des Designs und der Entwicklung von Nicola gebaut werden sollte. Und General Motors hätte Aktien bekommen in Höhe von 2 bis 2,5 Milliarden Dollar in Nicola als Gegenwert dafür. Der Deal ist ja damals oder letztes Jahr gescheitert. Hätte auch Nicola viel Geld gekostet, aber man hat ein neues Agreement für die Zulieferung von Brennstoffzellen-Stacks. General Motors ist da nämlich auch ganz schön gut aufgestellt über den letzten Jahren. Auch gerade Brennstoffzellensysteme für die US Army, für Armeefahrzeuge. Also da ist eine Menge im Gange. Das Gute ist, dass Nicola zwei Lieferanten hat, eben halt Bosch, indirekt Powercell, denke ich mal, und eben General Motors. Vielleicht kommt da noch einer dazu. Also ich würde an Nicolas Stelle sogar von beiden Abstand nehmen und auf Ballard-Stacks setzen.
Wen wundert's?
Ja, weil die sind im Markt und erfolgreich.
Ja, Stefan, du vielleicht noch eine Ergänzung dazu?
Also im Prinzip bin ich da bei Sven. Der Deal, also dass der GM-Deal gescheitert ist, war wahrscheinlich letzten Endes doch besser, sonst wäre man da ein bisschen drin gefangen gewesen. Aber man braucht auf jeden Fall noch neue Partner, starke Partner, die einen da wirklich weiterbringen, weil, wie das Sven auch schon ganz am Anfang sagte, ist Nicola quasi sowas wie eine Projektgesellschaft. Also die müssen sich die Kompetenzen halt auch dazu holen und dann halt punktuell einsetzen, da wo es gebraucht wird. Und das geht halt nicht von heute auf morgen und auch nicht mit dem Geld, was man jetzt zur Verfügung hat. Da brauchen wir halt noch mehr. Die Vision ist halt da, aber man muss auf jeden Fall neue starke Partner oder auch, wie das Sven schon sagte, Investmentbanken, die da wirklich langfristige Sicherheiten bringen oder wie jetzt zum Beispiel letzte Woche kam ja das Plug Power, ein riesiges von ich weiß nicht mehr welchem Staat das war, das 500 Millionen Darlehens Sicherheit bekommt, ja, sowas,
Green also Bonds,
Vertrauensbeweis
ja. Oder EPA ist das
ja genau
von der Umweltbehörde der ja.
Okay, dann lasst uns
sowas kann auch passieren.
Ja. Richtig. Ja, lass uns zum Ende vielleicht noch ein kurzes Fazit ziehen, vielleicht was den Kurs in den nächsten Monaten, sagen wir mal bis zum Ende dieses Jahres anbelangt. Wie würdet ihr euch da festlegen? Wie wird es weitergehen für Nicola Motors?
Also 2, 3 gute News und die Umsetzung planmäßig des Businessplans und wir haben die Aktie wieder bei 20 Euro und mehr. Ich muss allerdings im Augenblick sagen, dass ich da 2 Seelen in meiner Brust habe, weil durch den scharfen Kursrückgang bei Ballard und Blum, die beiden Unternehmen sehe ich natürlich noch als viel, viel, viel spannender, weil sie schon viel stärker jetzt im Markt sind, in den Markt kommen in einem großen Stil. Neukäufe würde ich eigentlich in der Reihenfolge machen, Blum, Ballard und dann Nicola. Und Nicola als spekulative Beimischung.
Mhm. Und du, Stefan?
Ich habe es ja vorhin auch schon mal durchklingen lassen. Für mich ist solange der Gründer, der jetzt raus ist und wirklich sich nicht mit Ruhm bekleckert hat und der noch 20% hält, so lange habe ich auch kein richtiges Vertrauen da, eine größere Position einzugehen. Das muss erst aus dem Raum oder aus dem Weg geschafft werden. Ich denke, wenn die Zeit jetzt ein bisschen ins Land geht und man bringt wirklich mal jetzt Ende des Jahres seinen ersten serienreifen batteriebetriebenen Truck raus und dann im nächsten Jahr mit der Brennstoffzelle und das funktioniert, dann kann es weitergehen. Natürlich wird es dann wieder zu spät sein, einzusteigen, weil dann ist es schon hoch gestiegen. Also muss halt jeder für sich selber entscheiden, wann er bereit ist, reinzugehen. Es müssen meiner Meinung nach, wie gesagt, noch ein paar Sachen aus dem Weg geräumt werden. Dann könnte man über eine Position nachdenken. Im Moment ist die Aktie natürlich sehr stark gefangen in dem Abwärtsstrudel in der ganz allgemein in der Branche. Aber wie das Sven auch schon sagte, mit Ballard hat man halt einen mit jahrzehntelanger Erfahrung Brennstoffzellenhersteller am Markt, der auch sehr stark gefallen ist. Da würde ich halt, also das würde ich nicht als ganz so spekulativ einstufen wie Nikola, wo wir gerade bei Lieblingsaktien sind. Ich halte auch sehr viel von dem kleinen britischen Unternehmen Ceres Power. Vielleicht sprechen wir da auch mal irgendwann drüber.
Ja. Okay, Jungs. Ich würde sagen, an dieser Stelle sage ich danke fürs Gespräch. Schön, dass wir mal eine neue Wasserstoffaktie analysieren konnten. Beim nächsten Mal wird es dann höchstwahrscheinlich Nel Asa sein. Aber ich danke euch erstmal bis hierhin und wünsche noch eine gute Woche.
Gleichfalls.
Ja, tschüss. Euch beiden auch. Macht's gut. Bis zum
danke.
Nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dem Börse-N-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar dalässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.